Recorder, der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree.
Moin Joshua und herzlich willkommen all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zur vorletzten Episode im Rahmen unseres Adventskalenders, Türchen 23. Und wir haben uns vorgenommen, für dieses Türchen und auch das morgige Türchen eine gemeinsame Überschrift zu finden, und zwar die Überschrift Resilienz. Dabei wollen wir uns heute vor allen Dingen erstmal auf den Bereich fokussieren, bei dem es um die Frage geht von Resilienz ganz praktisch so im Alltag. Und wenn wir den Begriff Resilienz jetzt hier schon so in den Ring werfen, Joshua, wie würdest du den denn mit deinen Worten beschreiben, was Resilienz eigentlich meint?
Also im Sinne des Wortes würde ich ja sagen Widerstandskraft, aber da wir bestimmt noch in Episoden darauf kommen werden, dass Widerstand nicht immer die beste Strategie ist, würde ich vielleicht sagen, eine gewisse Robustheit gegenüber den Einflüssen, also äußeren und inneren Einflüssen, und Gesundheit. Also ich sehe das als einen sehr, sehr zentralen Gesundheitsbegriff für psychische wie physische Gesundheit. Wohl wissend, dass ich nicht wie du Psychiater bin.
Das Spannende, was ich ja finde, wenn man guckt, wo der Begriff Resilienz herkommt, das ist ja eigentlich ein physikalischer Begriff. Und der beschreibt die Eigenschaft von Materialien, sich, nachdem man sie verformt hat, wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückzubilden. Also ein gutes Beispiel für Resilienz auf so einer physikalischen Ebene wäre ein Gummiband oder ein Schwamm zum Beispiel. Das Gummiband kann ich ziehen, wenn ich loslasse, kehrt es in seine Ursprungsform zurück. Gleiches gilt für einen Schwamm, den kann ich zusammendrücken, ohne ihn zu beschädigen. Wenn ich loslasse, kehrt er wieder in seine Ursprungsposition zurück. Und deswegen finde ich, also, und das finde ich so ein schönes Bild, weil es so ein bisschen diese Widerstandsfähigkeit auf eine etwas andere Art und Weise, als wir im Allgemeinen Widerstandskraft verwenden, als Begrifflichkeit verdeutlicht, nämlich gar nicht, ich verhindere, dass mich irgendetwas, ja, betrifft oder dass mich irgendetwas aus der Bahn lenkt, sondern ich sorge dafür, dass wenn mich etwas aus der Bahn lenkt, ich wieder gut in einen stabilen Zustand zurückkomme. Also nicht Resilienz ist, ich verhindere, dass ich destabilisiert werde, sondern Resilienz ist, dass wenn sowas Destabilisierendes kommt, ich möglichst schnell wieder zur Stabilität zurückfinde. Und das finde ich einen ganz wichtigen Fokus in beiden Bereichen, egal ob man jetzt auf den psychologischen guckt, den wir uns ja für morgen vorgenommen haben, oder so wie heute auf den rein physischen. Denn wenn ich sage, ich versuche, meine Resilienz zu stärken, indem ich irgendwas tue, um überhaupt zu verhindern, dass mir was passiert, ist das ein anderes Angehen als, naja, ich weiß, ich kann gar nicht alles verhindern, aber ich bereite mich so vor, dass egal was da kommt, oder also möglichst egal was da kommt, ich damit bestmöglich umgehe und so schnell wie es geht wieder in meinen stabilen Zustand zurückkomme. So wäre
es. Ja, ist super. Ist denn dann die Prävention von Dingen, denen ich widerstehen muss oder sollte, und das Gute damit umgehen, um wieder in meinen Ursprungszustand oder in den gewünschten Zustand zurückzukehren, würdest du das voneinander trennen oder geht das nicht Hand in Hand? Also ich überlege jetzt, wenn ich an physische Resilienz denke, dann denke ich jetzt zum Beispiel an gesunde Lebensweise, Sport, womit ich verringern kann, also womit ich das Risiko verringern, nicht eliminieren, aber verringern kann, krank zu werden. Und dadurch weniger Fälle habe, in denen ich krank werde und dann versuchen muss, in meinen Ursprungszustand zurückzukehren. Also wie groß würdest du als Profi die Prävention einschätzen bei dem Thema?
Insofern würde ich die dazu zählen, als dass die Prävention immer ja auch bedeutet, dass ich mich schon mit dem auseinandersetze, was mir passieren könnte, aber in einem lösungsorientierten Ansatz. Und es ist gut, wenn wir uns manche Szenarien einfach schon ausmalen, auch wenn sie gar nicht vorgekommen sind, solange wir da nicht aufhören, sondern dann den Schritt weitergehen, sagen, ah, okay, das könnte passieren, was mache ich denn dagegen? Beispiel, was weiß ich, wenn wir es mal vom Körper wegnehmen, rein aufs Physische, ne? Ich mal mir aus, dass Einbrecher kommen könnten zu meinem Haus. Und dann überlege ich mir, wo sind denn die Schwachstellen hier in meinem Gebäude? Und wie kann ich mit einem für mich vertretbaren Aufwand vielleicht dafür sorgen, dass Einbrecher nicht so leicht haben? Und falls sie das aber dennoch schaffen, wie sorge ich dafür, dass der Schaden, den sie dann anrichten könnten, möglichst limitiert ist, weil ich nicht nur andere Schlösser an die Türen und Fenster mache, sondern weil ich vielleicht auch noch eine Alarmanlage dazu mir organisiere und ein Safe habe, in dem Wertgegenstände sind oder so. Und das wäre dann so ein mehrstufiges Vorgehen für meine, für die Resilienz des Hauses. Und insofern, das kann man aber auch, finde ich, ganz gut auf den Körper übertragen und sagen, okay, ich weiß, mich können, jetzt hier in der Winterzeit, können mich wahrscheinlich, oder ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich von Erkältungskrankheiten betroffen sein könnte, beziehungsweise an irgendwelchen Grippeviren vorbeikomme. Also kann ich mir überlegen, was mache ich denn, um mein Risiko zu minimieren? Wenn ich versuche, es auf Null zu bringen, das wird immer schwierig, ne? Weil dann kann ich ja eigentlich nur noch in meinem Kämmerchen hocken und mich nicht mehr rausbegeben. Dann werde ich auf andere Art und Weise krank. Aber ich kann mir zum Beispiel überlegen, klar, gesunde Ernährung, ich kann dafür sorgen, vielleicht lasse ich mich impfen, wenn ich zu einer Risikogruppe gehöre. Ich kann mir überlegen, gehe ich zu jeder großen Veranstaltung oder nur zu gewissen oder dergleichen, ne? Also so, das wäre aus meiner Sicht dann auch schon Teil der Resilienz.
Was würdest du denn sagen? Also du hast ja in deiner Vergangenheit auch schon viel mit Patienten gearbeitet. Was sind so die wichtigsten Faktoren bei physischer Resilienz? Also die größten Themen, sage ich mal.
Also ich glaube, alles, was so physische Resilienz angeht, würde ich in meiner Erfahrung vom Patientenkontext gelöst betrachten, weil ich tatsächlich mit meinen Patientinnen und Patienten fast durchgängig am Thema psychische Resilienz gearbeitet habe, einfach aus dem Kontext von Psychiatrie und Psychotherapie. Und weil das auch mein Schwerpunkt ist in der Arbeit danach dann mit Teams und Gruppen und deren. Weil bei physischer Resilienz würde ich jetzt vor allen Dingen überlegen, nachdem wir in den ganzen vorherigen Episoden uns geguckt haben, welche Risiken bringt die Zukunft so mit sich, würde ich eher den Fokus darauf legen, in dem Kontext, ja, was kann man denn gut tun, um seine allgemeine Resilienz als Mensch, der in einer vielleicht leider sehr, sehr spannenden, aber vielleicht auch zum Glück sehr, sehr spannenden Epoche lebt, tun, um da bestmöglich durchzukommen. Und jetzt kann ich vielleicht doch auf deine Patientenfrage antworten. Das ist eine Kombi aus physisch und psychisch, aber Umgang mit digitalen Medien, insbesondere mit dem Smartphone, das hat eine sehr physische Komponente in meiner Arbeit gehabt. Denn meiner Erfahrung nach war die überall propagierte Idee der Erwachsenen, ja, wir müssen den Kindern und Jugendlichen nur einen gesunden Umgang damit beibringen. Die war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, die ist auch immer noch zum Scheitern verurteilt. Denn A, die es den Kindern beibringen wollen, können es selber nicht. Und B, da sitzt einfach eine Milliardenindustrie hinter, die ganzen Dinge immer weiter so optimiert, dass sie unser Dopamin-Craving anteasert und einfach uns versucht, in den Bann zu ziehen. Und deswegen, da braucht man dann, glaube ich, tatsächlich was Physisches. Und das ist auch was ich immer wieder mit Patientinnen und Patienten gemeinsam etabliert habe, de facto Auszeiten von den Geräten. Also ich muss einfach eine physische Distanz zwischen mich und das Gerät bringen, Und damit meine ich nicht den richtigen Guckabstand, während ich darauf irgendwas konsumiere, sondern am besten ist das Ding nicht im Raum. Klassisch wäre zum Beispiel sowas, ne? Kinder und Jugendliche mit Schlafstörungen. Wenn man dann fragt, ja, wo ist denn das Handy, wenn du schlafen gehst? Ja, auf dem Nachttisch. Okay.
Oder im Bett sogar oft.
Ja, und da gehört es halt einfach nicht hin, ne? Es gehört in einen Raum jenseits des Schlafzimmers. Das hat in sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Erwachsene im Schlafzimmer nichts zu suchen.
Das ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt, den du ansprichst, wo sich das, also die psychische und physische Resilienz treffen. Das Thema Dopamin, wie du schon gesagt hast. Ich habe gelesen, dass die durchschnittlichen Smartphone-Nutzer 100, also 150 Mal am Tag durchschnittlich auf ihr Smartphone schauen, was super krass ist. Und das hat also einmal psychische Auswirkungen, ne? Klar, das, wir kennen das alle, die Aufmerksamkeitsspanne nimmt ab. Das ist dieses Instant Gratification wird getriggert und wir haben ständig diese kleinen Dopaminausstöße, was dann wiederum eine physische Komponente hat, dass wir quasi dopaminabhängig sind und immer es immer schwieriger wird, sich über Dinge zu freuen, wenn man im Prinzip abstumpft. Und gleichzeitig sind es auch so ganz, ganz banale Dinge wie der Smartphone-Nacken. Also es heißt ja tatsächlich so, gibt es Physiotherapeuten, die das behandeln, weil ständig dieser Blick nach unten geht und dann hast du halt diese degradierte Halswirbelsäule irgendwann. Also da wäre dann zum Beispiel schon ein Akt von physischer Resilienz, allein schon, dass man das Smartphone nach oben hält vor seinen Kopf, anstatt immer runterzuschauen aufs Smartphone. Es klingt jetzt total blöd, aber das ist tatsächlich, das wäre eine Form, wie man verhindern kann, dass man Haltungsschäden kriegt. Dass man einfach das Smartphone auf Höhe der Augen hält und nicht die Augen auf Höhe des Smartphones runterzieht. Also wir haben im Prinzip eine Verzahnung von psychischen und körperlichen Auswirkungen durch ein digitales Gerät. Also ich finde, das veranschaulicht ganz schön, dass die Ebenen schwer zu trennen sind. Also es hat häufig halt Auswirkungen auf beides.
Das Ganze hier ist ja ein Projekt, wie alle schon gemerkt haben, was so ein bisschen sich im stetigen Fluss und Wandel befindet. Unsere Idee, diesen Adventskalender zu machen, die tauchte ja, sie tauchte auf und wir mussten sofort aufnehmen, weil es war der 30. oder so, November. Entsprechend sind alle Episoden hier ja auch bis ins Detail geskriptet. Und ich merke deswegen gerade, während wir das so besprechen, das Smartphone, das wird uns auch morgen nochmal in der Episode richtig viel beschäftigen, weil ich glaube, wenn es um psychische Resilienz geht, dann kommen wir überhaupt nicht drum rum, unseren durchdigitalisierten Alltag und diese Abhängigkeiten da zu betrachten. Denn wenn du jetzt gerade sagst, dass der Durchschnittsmensch irgendwie 150 Mal am Tag zum Smartphone greift, krasse Zahl, da würde ich einfach mal sagen, das hat ja auch nichts mit einer bewussten Handlung mehr zu tun. Damit ich das 150 Mal am Tag mache, also das ist ja spätestens nach einer Woche, ist das ja ein antrainierter Reflex. Mhm. Ja, also alle Gamer und hier, die unsere Gaming-Folge gerne gehört haben und auch selber zocken, wissen, Muscle Memory, ne? Manche Dinge funktionieren wie von alleine. Das ist dann doch auch mit dem Handy so.
Klar.
Und was ich aber da gerade merke, wo ich sehr, sehr gerne nochmal hingucken möchte, mit dir gemeinsam zum Thema Resilienz, gerade im physischen Raum. Wir haben jetzt besprochen, gerade zu Anfang, als wir eher so den vielleicht nicht dystopischen Blick, sondern realistisch besorgten Blick in die Zukunft geworfen haben, was so alles auf uns Menschen absehbar zukommt. Sei das KI, sei das Klimakrise, sei das Bevölkerungsveränderung, Migrationsbewegung, sei das Gesundheitschancen, aber auch Risiken und so weiter und so fort. Wie stellen wir uns denn für die nächsten Jahre resilient auf als Menschen, die wir hier in der westlichen Welt und Gemeinschaft leben? Also was meinst du, können wir dafür tun, um diese spannenden Jahre gut zu bewegen? ganz, ganz praktisch für uns und unser Leben. Ich meine, du hast ja selber eine entsprechende Entscheidung auch für dich getroffen. Mhm. Was sind so die Wege, die wir vielleicht hier nicht aufzeigen können? Das würde ja bedeuten, wir hätten da schon einen krassen Plan, haben wir ja gar nicht. Aber was sind so Optionen, die wir mal durchsprechen könnten, die so unsere Resilienz in diesen Zeiten stärken könnten?
Also ich kann sagen, wie ich die Frage für mich beantwortet habe, also für mich und mein Leben, weil das natürlich auch widerspiegelt, was ich denke, was ein guter Weg wäre. Und also auch der Schritt nach Neuseeland zu gehen, hat auch so ein bisschen mit dieser Strategie zu tun. Und das eine ist einmal körperliche Resilienz. Also sportlich war ich schon immer, aber das ist mir einfach wichtig, körperlich fit zu sein, Sport zu machen. Und das nicht nur, um fit zu bleiben, um mit meinem kleinen Fratz hier zu Hause rumlaufen zu können oder wandern zu gehen, Fahrrad zu fahren, alles was, also ich mache halt viele Sachen gerne, die Outdoor sind oder das Fallschirmspringen. Das ist einfach auch körperlich anstrengend. Sondern diese Sache, also Sport auch bewusst zu machen, auch ohne äußere Einflüsse. Also ich gehe zum Beispiel laufen und trainieren ohne Stecker im Kopf. Ich höre keine Podcasts dabei, ich höre keine Musik dabei, gar nichts. Wenn ich laufen gehe, dann höre ich den Vögeln zu. Ich gucke einfach, wie sich mein Körper dabei anfühlt und versuche einfach ganz präsent zu sein dabei und das einfach diese körperliche Erfahrung ganz zu machen und mich nicht abzulenken. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Das andere ist das ist jetzt so ein zweischneidiges Schwert. Ich halte es für wichtig, sich so ein bisschen aus dem Dauerstrom an Nachrichten und, wie soll ich sagen, und der ganzen Podcast-Sphäre rauszuziehen. Das klingt jetzt komisch, weil wir einen Podcast haben, aber wenn ich jetzt jeden Tag 3-4 Stunden zuhöre, was KI-Experten sagen, wie schlimm alles wird, oder Politik-Podcasts anhöre, wie schlimm alles ist, das macht mein gelebtes Leben nicht besser im Hier und Jetzt. Und natürlich ist es gut, informiert zu sein, um dann auch fundierte Entscheidungen für sich treffen zu können. Aber ich glaube, da ist es wichtig, ein gutes Maß zu finden. Und um das zu finden, ist es gut, da erstmal rauszutreten und genau zu schauen, okay, wie fühlt sich das jetzt an und wie viel Kapazität dafür habe ich, ohne dass es mich wirklich negativ, stark negativ beeinflusst im Alltag. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und wenn dann was, also wenn ich einen Podcast höre oder mir ein Video anschaue, dann mache ich nur das. Und dann weiß ich, okay, jetzt von dann bis dann mache ich das und danach nicht mehr. Dass ich nicht in diese Algorithmusfalle tappe, weil es geht ja ganz schnell, ne, überall, auch bei YouTube, was ich ja eigentlich eine super Plattform finde. Wenn man, also ich habe so Plugins installiert, dass ich halt keine Vorschläge kriege für Videos. Das heißt, alles, was ich angucke, ist nur, was ich suche. Weil sonst geht es so schnell, dass guck dir das noch an und das noch an und dann geht dieses Doomscrolling los. Und ich glaube, da ist es gut, rauszutreten und wieder mehr bewusst zu erleben und auch dadurch sich die Hoheit über die eigenen Entscheidungen zurückzuholen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man viel mehr bewusste Entscheidungen trifft und sich nicht von diesem Strom aus Algorithmen mitreißen zu lassen, was natürlich sehr, sehr verlockend sein kann. Und andere Aspekte, die da auch mit zu tun haben, ist mehr praktische Dinge zu lernen. Ich bin ja voll die Handwerksniete und wir haben jetzt eine Sauna in der Garage, die habe ich selber zusammengebaut, war ich super stolz. Und das genieße ich einfach, zu merken, okay, es gibt doch viel mehr, was ich machen kann. Und dann mache ich es mir tatsächlich auch nicht leicht. Also ich versuche dann nicht die Betriebsanleitung zu lesen, sondern bewusst was Schwieriges zu tun. Ich gucke mir dann einfach alle Teile an und überlege mir lange, und da habe ich bestimmt eine Stunde verloren, wie die zusammenpassen könnten. Also dann versuche ich einfach in meinem Kopf zu verstehen, wie das logischerweise zusammenpassen müsste und gucke dann nur, wenn ich absolut nicht weiterkomme. Und das muss man natürlich nicht, ne? Natürlich kann ich auch die Anleitung lesen, geht's ein bisschen schneller, aber für mich fühlt es sich immer gut an, die Sachen nicht zu leicht zu haben, sondern auch dann zu merken, okay, wie fühlt es sich jetzt an, das geschafft zu haben? Und ich war mega glücklich, als ich das geschafft habe. Weil ich dachte, ja geil, das war gar nicht so leicht, aber ich habe es geschafft, ohne die Anleitung anzugucken. Und am Ende habe ich es dann angeguckt, um sicher zu gehen. Ich habe es richtig gemacht. Aber das finde ich wirklich gut. Und genauso mache ich es auch beim Sport. Ich mache die Übung und die Art von Training, die ich kacke finde. Weil ich merke dabei, also ich mache Calisthenics, weil ich hasse Push-Ups, ich hasse Planks, also das Wandsitzen finde ich alles super blöd, weil das so anstrengend ist. Und ich immer merke nach 1, 2, 3 Minuten, oh krass, ich will eigentlich aufhören, aber dann merke ich immer, was das für eine mentale Schwelle ist. Und jedes Mal, wenn ich da drüber gehe und merke, ah, das geht, das fühlt sich halt besser an. Also ich genieße das zu laufen, weil ich das total gern mag. Ich genieße es aber auch, die Calisthenics zu machen, aber ich genieße das halt danach. Und diese bewusste Entscheidung, mich erst danach dann richtig gut zu fühlen, das macht mir dann wieder indirekt Spaß beim Training, weil ich weiß, okay, ich habe mich jetzt überwunden. Und das ist cool. Das ist für mich auch eine Form von Resilienz. Also wo ich merke, okay, cool, da kann ich mich durchpushen und ich kann dann die Belohnung auf später verschieben und freue mich dann darüber. Und das ist toll. Das finde ich richtig gut. So, ich kann noch viel mehr sagen, aber da stoppe ich mich jetzt mal, sonst rede ich jetzt hier 20 Minuten durch. Würde mich ja interessieren, wie du das siehst.
Ja, ich glaube, in den Punkten, da bin ich überall ganz bei dir. Ich würde dann das einfach nochmal um was anderes ergänzen. Ich glaube, in Zeiten, in denen immer mehr die Nachrichten und alles Weitere von potenziell schwierigen bis belastenden oder dramatischen Ereignissen durchzogen sind und wo wir einfach nicht genau wissen, was die Zukunft bringt, ist so ein Punkt, der für mich ganz weit auch noch oben steht im praktischen Leben, neben so Dingen, wie du das gesagt hast, einfach Sachen zu lernen und zu können, ne? Und ich mir ja eh vorgenommen, jedes Jahr mindestens eine Sache zu machen und zu lernen, die ich einfach noch nie vorher gemacht habe. Gucke ich gut, mich zu vernetzen, also mit einfach viel und gut mit anderen Menschen im Kontakt zu sein und Gemeinschaft zu pflegen, miteinander zu pflegen, um einfach zu sehen, okay, was auch immer so in der großen, weiten Welt so vor sich geht, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin und denen einfach ganz begegne, ohne Smartphone dazwischen, für irgendwas, was man gemeinsam macht, im Idealfall was, wo man gemeinsam Spaß dran hat oder noch besser, wo man gemeinsam Spaß dran hat und auch noch für andere irgendwas Gutes dabei bewirkt, dann finde ich das eine sehr, sehr wichtige Säule, gerade in dieser Zeit, wo immer mehr Dinge distanzierter ablaufen, wo man weniger eng mit anderen Menschen im Kontakt ist, finde ich es gut, da eine Gegenbewegung zu haben und einfach mehr mit anderen im Kontakt zu sein und mich gut zu vernetzen. Das finde ich eine sehr, sehr relevante Form der Stabilisierung und auch irgendwie Krisenvorbereitung. Denn wenn man einander kennt, ist es auch viel, viel einfacher, einander bei Bedarf zu unterstützen, aneinander zu denken und solche Dinge.
Ja, ich glaube auch, also Community ist einer der Resilienzfaktoren für die Zukunft. Und das, was ich hier sehr genieße, wir haben da privat schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass hier hat wirklich jeder Stadtteil hat einen Community-Hub. Community Hub heißt das, und da werden halt Sachen organisiert für den Stadtteil. Also das sind gemeinsame Barbecues, Picknicks, Aufräumaktionen, sowas wie Fallen stellen, weil hier gibt's ja Possums, ziemlich viele, die Vogeleier fressen, und deswegen die wurden eingeschleppt und die versucht man halt loszuwerden, um die Natur hier zu schützen. Und dann machen die das halt, dass die ein Wochenende lang zusammen die Wanderwege abgehen und überall Fallen aufstellen. Für Possums zum Beispiel. Und dann gibt's in den, also jeder Stadtteil hat so eine Reserve, das ist wie so ein kleiner Park. Und da sind dann ständig irgendwelche Feste und Gatherings. Das ist total cool. Und das zeigt auch, glaube ich, dass einer der innersten Wünsche ist von Menschen. Das ist Zusammengehörigkeit, Sozialleben und eben Community. Und ich glaube, das kann gut durch so turbulente Zeiten tragen. Vor allem Zeiten, die geprägt sind von Dingen, die für uns so schwer greifbar sind, weil abstrakt. Und da ist das so ein guter Gegenpol, weil das was ganz, ganz nicht Abstraktes ist, was aber uns alle anspricht und einfach glücklich macht. Also ich mache total gern Spieleabende mit Freunden, weil es einfach schön ist, am gleichen Tisch zu sitzen, was zu spielen zusammen und zu reden. Das ist schön, das ist gut gelebte Zeit. Und hier ist es dann auch so, und das kennst du sicher vom Dorf, wenn man dann mal was braucht, einen Anhänger, dann ist weil man irgendwas holen muss oder sowas, ist sofort, ja, hier kannst meinen haben oder ich brauche hier mit Hilfe, da mit Hilfe, ist sofort jemand da. Und das macht das Leben einfach einfacher. Nicht nur in der Situation, wo ich dann Hilfe brauche, sondern auch in meinem normalen Alltag, wo das vielleicht nicht direkt eine Rolle spielt, einfach zu wissen, da ist diese Community, da ist ein guter Rückhalt. Und ich glaube, das ist super wichtig, da wieder mehr ins Analoge zu gehen. Und der Grundgedanke von Facebook war ja auch mal gut, ne, mehr für Communities zu tun. Wenn das wirklich der Grundgedanke war, das wird immer so kommuniziert, aber sagen wir mal, das war so, dann ist es ja eine gute Grundidee gewesen. Aber ich glaube, wenn die ganze Social Media Zeit eins gezeigt hat, dann ist es, wie wertvoll die analogen Communities sind. Und dass wir da wieder mehr hin müssen und uns nicht davon entwöhnen. Und deswegen glaube ich, der Schritt zu direkten sozialen Kontakten, zu einem Austausch, zum Miteinander, auch wenn es vielleicht schwieriger ist, als wenn man jetzt auf dem Klo sitzend mal durch sein Instagram oder Facebook scrollt, dass da der Weg zu einer gesunden Resilienz hinführt.
Ja, ich glaube auch, wenn wir jetzt so gucken auf uns als Science-Fiction-Fans und alle Zuhörerinnen und Zuhörer können sich ja wahrscheinlich auch sehr für das Thema begeistern, sonst würden sie hier nicht so regelmäßig zuhören, dann haben wir ja alle Freude daran, uns Welten von morgen und übermorgen zu überlegen. Und wir haben alle Freude daran, auch ja, spannende Welten von morgen und übermorgen zu überlegen. Und ich finde, wenn man da dann diesen Community-Gedanken mitdenkt, dann ist das sicherlich auch etwas, was wir, die wir gerne an die Zukunft denken, weil wir es spannend finden und da so viel Potenzial drin sehen, sicherlich auch eine Frage, okay, bezogen jetzt auf Resilienz, ne, wie kriegen wir es hin, nicht nur das Dystopische auszumalen, sondern auch das Utopische auszumalen und dann zu gucken, wie kann ein guter Zwischenweg aussehen. Und da finde ich es total spannend, auch mal, gerade wenn man mit anderen Menschen in Kontakt kommt, die sich gar nicht mit dem Thema Science Fiction und Zukunft so auseinanderzusetzen, mal zu hören, was die denn glauben, wie das Leben sich so weiterentwickelt oder was sie glauben, was eine coole neue Entwicklung im Rahmen der Technik ist, wie die das erleben. Und es ist total spannend, dass ich den Eindruck habe, ganz schön viele Menschen sind so von dieser Position aus auch für Zukunftsfragen offen und zu begeistern, auch wenn die vorher sagen, nee, mit Science Fiction habe ich überhaupt nichts am Hut. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, da mehr lösungs- und ressourcenorientiert miteinander zu reden, ohne irgendwas auszudiskutieren. Also niemals wurde die Welt am Stammtisch gerettet. Also das meine ich nicht. Aber einfach mal ein offenes Ohr zu haben und positiv auf das Ganze zu gucken, wenn man in den Austausch miteinander geht, da sehe ich eine große Chance und Kraft drin.
Ja.
Und ganz unabhängig davon, glaube ich, machen auch so ganz praktische Dinge für Resilienz Sinn. Also wenn wir jetzt an sowas wie potenzielle Blackout-Szenarien denken oder dergleichen, ist einfach gut, wenn man das, was es so vom, ich glaube, Bundesamt für Bevölkerungsschutz oder so heißt es in Deutschland, keine Ahnung, wie es in Neuseeland heißt, wenn man für ein paar Tage ein bisschen Wasser im Haus hat, wenn man genug
14 Tage wird sogar empfohlen bei euch.
Oder sowas, ne? Genau. Das, finde ich, ist nicht Teil von Panikmache, sondern da habe ich einen schönen Bericht mal über Finnland gesehen, die das nie aufgehört haben zu machen. Also für die Frage, ob das irgendwie dramatisierend ist oder so, das haben die deutschen Reporter dann gestellt. Das konnten die überhaupt nicht verstehen, weil die gesagt haben, naja, nee, es kann ja immer mal was passieren und ich schlafe einfach viel ruhiger, wenn ich weiß, auch nee, im Zweifelsfall komme ich einfach erstmal über die ersten 10, 14 Tage, wie auch immer. Und das finde ich auf so einer Ebene, um nochmal ganz ins Physische zurückzukommen bei der Resilienz, auch tatsächlich einen guten Punkt. Wir müssen gar nicht den großen weltumspannenden Blackout, Super Sonnensturm, KI-Apokalypse oder sonst was denken. Es kann einfach auch so gut sein, wenn mal für einen längeren Zeitraum der Strom weg ist oder so, zu wissen, ich brauche mich nicht sorgen, ich habe genug da für mich und meine Family oder so. Auch das finde ich in heutigen Zeiten eine ganz praktische Form von Resilienz. Und wenn ich dann noch gut vernetzt bin, weil ich im positiven Austausch mit anderen Menschen bin, dann kann man sich auch in solchen Fällen gut gegenseitig aushelfen. Muss man nicht nur Bohnen essen, weil irgendwer hat vielleicht auch dran gedacht, was anderes einzulagern.
Ja. Ja, sehr guter Punkt. Halte ich auch für sehr, sehr wichtig, weil es kostet nicht viel und ist im Zweifelsfall eine super Stütze. Im Zweifelsfall. Ja. Insofern lohnt sich.
Lifehack, bunkert nur Lebensmittel ein, die ihr richtig gerne esst, dann könnt ihr die nämlich durchrotierend nachkaufen, damit sie nicht keine Lebensmittel wegschmeißen, wenn es irgendwie geht. Ja. Ja, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, wenn es um physische Resilienz geht? Also bestimmt, weil wir, es ist ein super komplexes Thema und wir haben gerade mal eine halbe Stunde darüber gesprochen, aber meinst du, wir haben das Wichtigste für so eine Adventskalenderfolge beieinander?
Ja, würde ich sagen.
Okay. Dann habe ich noch eine andere Frage, aber die hebe ich mir für morgen auf. Dann würde ich sagen, lassen wir es hierbei. Euch allen vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und einen schönen Tag, Abend oder was auch immer für euch gerade passend ist noch. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Bis morgen. Tschüss.
Das war eine weitere Episode vom Treecorder. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir haben noch eine Bitte an dich. Wenn dir der Treecorder gefällt, dann hinterlass doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Das motiviert uns zum Weitermachen und hilft auch noch allen anderen Interessierten, den Podcast kennenzulernen.